Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zu unserem neuen Expertentalk. Diesmal zum Thema AfD im Aufwind, Bedrohung für Deutschland. Hunderttausende Deutsche sind gegen Rechtsextremismus bereits auf die Straße gegangen. Anders sind die Enthüllungen über ein Treffen von AfD-Mitgliedern, Neonazis und CDU-Mitgliedern in Potsdam, bei dem über die Vertreibung von Millionen Menschen in Deutschland gesprochen worden sein soll. Gleichzeitig befindet sich die AfD im Umfragehoch. Ist das eine Gefahr für Deutschland und drohen uns Weimarer Verhältnisse? Ich möchte ganz herzlich unsere hochkarätigen Gäste begrüßen. Herr Peter Matuschek, er ist Geschäftsführer des renommierten Meinungsforschungsinstituts Forsa. Michael Seidel, Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung. Und Dr. Julien Reitzenstein, er ist Historiker und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit völkischen Ideologien und mit dem Nationalsozialismus. Und last but not least, Herr Budari, er ist ein AfD-Aussteiger und war bis vor wenigen Jahren Vizesprecher der Jugendorganisation von der AfD. Ja, herzlich willkommen in die Runde. Und wir haben auch im Vorfeld schon sehr viele Anfragen bekommen. Unter anderem gab es die Frage, warum ist niemand von der AfD dort? Wir hatten tatsächlich versucht, Alice Weidel zu bekommen, aber das hat leider nicht geklappt. Kommen wir gleich zur Frage des Abends. Wie groß ist tatsächlich die Bedrohung für die Demokratie in Deutschland? Auf der Skala von 1 bis 10, 1 eher wenig, 10 sehr groß. Michael, wie würdest du das einschätzen wollen auf dieser Skala? Wie groß ist die Bedrohung durch die AfD für die Demokratie?
In meinen Augen würde ich jetzt mal eine 6 setzen. Warum? Weil sie in ihrem heutigen Zustand in weiten Teilen ein Menschenbild pflegt, das nicht meines ist, würde ich sagen, weil sie Grundvereinbarungen des zivilisierten Umgangs außer Kraft setzt und weil sie keinerlei Distanz zu völkischen, ethnopluralistischen, biologistischen Konzepten zeigt und weil ihre Radikalität es schwer macht, mit seriöser Kritik am Agieren der anderen Parteien und Koalitionen durchzudringen.
Herr Dr. Reitzenstein, wo würden Sie die AfD einordnen wollen?
Das ist im Augenblick die große Frage. Jeder versucht in der AfD, das zu sehen, was er sehen will. Sie ist ideologisch nicht homogen. Wir finden verschiedene Ideologien, mit denen sind aufeinander widersprechende. Wir finden natürlich Medienberichterstattung über die sehr extremen Positionen, gerade die völkischen Radikalisierungen einiger Funktionsträger. Das ist noch ein sehr diffuses Bild. Es ist eine rechte, in Teilen eine rechtsradikale Partei, die noch im Findungsprozess ist und der ist genau zu beobachten.
Herr Matuschek, wie würden Sie das bewerten?
Nun, ich denke, die Gefahr ist durchaus gegeben. Wir sehen das ja auch in unseren Zahlen. Wenn man die Menschen fragt, hatten wir unlängst gerade erst ermittelt, dass 2/3 sich tatsächlich angesichts der hohen AfD-Werte, der ist also länger ja schon hohen AfD-Werte, Sorgen um den Bestand unserer Demokratie machen. Und man die Demonstrationen, wo die schweigende Mehrheit auch erstmal sozusagen sich auf die Straße begeben hat, auch in sehr hoher Zahl, ist ja, denke ich, auch ein Ausdruck davon. Und wenn man sich mal die Anteile der AfD anschaut in den Umfragen auf Bundesebene und das mal vergleicht mit den Anteilen bei den Reichstagswahlen 1930, dann ist der Anteil der AfD im Moment sogar höher als der der NSDAP bei der ersten Wahl, in der sie in nennenswerter Zahl damals in den Reichstag eingezogen ist. Man soll das nicht übertreiben, diese Parallelen, aber das sind doch ein Zuwachs, den die Partei erlebt hat im letzten Jahr, werden wir sicher noch zu kommen, warum das so ist, der doch auch für unsere Nachkriegsgeschichte einmalig ist.
Herr Budari, wie groß schätzen Sie die Gefahr als ehemaliges Mitglied der AfD ein?
Ich glaube, das ist quantitativ sehr schwierig zu definieren. Ich glaube, letztendlich ist die AfD ein Symptom einer Gesellschaft, die immer mehr zersplittert, auseinanderbricht. Und wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Symptom. aber nicht mit den Inhalten dahinter. Und es sind 25% und die kommen ja nicht von ungefähr. Es ist ja nicht so, dass 25% der Bevölkerung plötzlich den Nationalsozialismus für sich entdeckt hätten. Es gibt durchaus kritische Dinge, die man aufarbeiten muss. Und ich glaube, dass das zu selten passiert aktuell.
Unsere Leserin Marietta stellt eine Frage an Sie, Herr Budari. Wie erschüttert waren Sie, als Sie von den AfD-Plänen gehört haben oder von der Debatte, von diesem sogenannten Geheimtreffen, dass Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden sollen? Hat Sie das wirklich überrascht?
Nein. Also die AfD, es gibt in der neuen Rechten, wer ein bisschen Götz Kubitschek und dem IFS und den ganzen Denkschulen da hinten ein bisschen inhaltlich folgt, der hat gemerkt, wohin die Reise geht. Und dieses Konzept, dass man sagt, Deutschsein definiert sich halt nur über das Blut und nicht über andere Merkmale, der schließt ja automatisch diese Menschen aus. Und wenn man den Gedanken dann weiterführt, und sagt, okay, diese Menschen können nicht deutsch sein, weil sie eine falsche Hautfarbe oder ein falsches Geschlecht haben, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo dann eben aus AfD sich gesagt wird, die Leute müssen gehen. Das ist ganz logisch und stringent, wenn man der Denkschule dieser Partei dann folgt.
Michael?
Ich wollte gerne zur Einstiegsfrage dann noch ergänzen. Herr Budari hat ja schon den Einstieg gemacht, weil die Frage war ja, deine Einstiegsfrage war ja, es ist eine Gefahr für die Demokratie. Ich würde unbedingt ergänzen, dass es in Teilen vielleicht sogar eine Chance sein kann, dass so eine radikale Partei jetzt so viel Zuspruch hat, weil wenn im Osten sind es ja sogar gut 30%, die zumindest in den Umfragen sie wählen würde. Und jüngste Umfrage von vorher Woche hat belegt, dass fast 47% kein Problem damit hätten, wenn sie oder sich sogar wünschen würden, dass sie in Regierungsverantwortung kommt. Ich muss immer wieder dazu sagen, also Teile der Partei sind in meinen Augen eindeutig extrem. Kubitschek, Einfluss, identitäre Bewegung und so weiter ist unstrittig, aber es gibt eben einen großen Teil Mitglieder, aber auch vor allem Anhänger, die ich jetzt nicht in die Extremismus-Ecke stellen würde. Und man muss ja zumindest mal anerkennen, dass ein Teil derer, die sich dort engagieren, immerhin seit Jahren anhaltend engagieren, politisch. Insofern ist es von mir aus ein fehlgeleitetes Engagement, aber es sind Menschen, die sich politisch engagieren. Das würde ich nicht von vornherein diskreditieren und sagen, darin läge ja auch eine Chance zu sehen, dass Menschen eben nicht sich in ihr Privates zurückziehen, sondern etwas unternehmen wollen, weil sie mit den Zuständen der Gesellschaft nicht einverstanden sind.
Herr Budari, wie viele Neonazis haben Sie denn bei der AfD vorgefunden oder getroffen?
Das ist wieder so eine sehr schwierige Frage, weil die Frage ist ja immer, wie definiert man Neonazi? Und ich glaube, dass bei der AfD eher der Bezug zur neuen Rechten da ist. Und da muss man dann inhaltlich auch nochmal unterscheiden, was ist sozusagen klassischer Nationalsozialismus und was ist sozusagen das, was irgendwann in der Weimarer Denkschule irgendwann mal entstanden ist als neue Rechte. Und die AfD sieht sich, glaube ich, eher so in der Tradition einer klassischen Rechtsbewegung und versucht sozusagen diesen Nationalsozialismus da so ein bisschen für sich außen vor zu lassen. Aber natürlich gibt es da Leute, ganz klar, die solche Bezüge haben, aber schwierig zu quantifizieren, weil wie gesagt, man müsste das dann im Detail unterscheiden von Mitglied zu Mitglied. Ne?
Aber gibt es Landesverbände, gerade bei der jungen Alternativen, die sind ja auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, auf jeden Fall da sehr stark im Visier. Gibt es da wirklich Mitglieder, die Hitler vergöttern und den Hitlergruß zeigen zu späteren Stunde?
Naja gut, also das ist wieder so ein Ding, das wird öffentlich halt immer so ein bisschen, da geht man öffentlich viel zu wenig ins Detail. Wir haben ein riesiges Burschenschaftsnetz in Deutschland Und wer ein bisschen in diesen Buchsenkreisen sich mal bewegt hat, der weiß, dass es da gewisse Kreise gibt, die dazu neigen, zu später Stunde mal gewisse Symboliken zu verherrlichen. Das ist nichts, was irgendjemanden überraschen würde, aber es ist halt nicht Teil der öffentlichen Debatte. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil das bewegt sich sehr viel. Man muss das Netzwerk dahinter verstehen, man muss verstehen, okay, wir haben die neue Rechte, wir haben diese Burschenschaften, die sich durchaus eine Art von Rechtsextremismus zum Teil zuordnen oder eben auch nicht. Und wie gesagt, wenn dann der Alkohol mal fließt, dann würde ich nicht sagen, dass das nicht passieren kann. Also zumindest in gewissen Kreisen. Ne?
Herr Dr. Reitzenstein, das Stichwort Weimarer Verhältnisse fiel auch erst kürzlich, als der Vizekanzler Robert Habeck auch nochmal auf die Demonstration hingewiesen hat. Diese Verhältnisse könnten drohen, womöglich in Deutschland. Wie schätzen Sie das als Historiker ein?
Also das Wichtigste ist zunächst, Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann und sollte aus Geschichte lernen. Und dass wir eine exakte Wiederholung Weimarer Verhältnisse bekommen, ist quasi auszuschließen. Gleichwohl, wir haben eine Art Wieselwort mit den Weimarer Verhältnissen, eines, das auch Angst und Panik hervorruft, vielleicht von manchen gebraucht, damit Angst hervorgerufen wird. Was wird denn gemeint mit Weimarer Verhältnissen, wenn es darum geht, dass die radikalen Parteien, wie ab 1930 respektive 32 eine Mehrheit, später 32 eine absolute Mehrheit im Reichstag hatten, dass die beiden rechtsradikalen Parteien und die Kommunisten auf der anderen Seite eine Stimmenmehrheit hatten. Dagegen war gar nicht mehr zu regieren. Das Land ist unregierbar geworden. Das sehe ich im Augenblick nicht. Wenn es darum geht, dass sich Menschen immer mehr radikalisieren, weil sie sich von der Demokratie nicht ernst genommen, nicht repräsentiert fühlen. Ja, das sieht man an vielen Parteineugründungen, das sieht man auch in anderen europäischen Ländern, wo rechte Bewegungen, rechte Parteien Zulauf haben. Das wird sich wiederholen, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das Ergebnis von Weimar, die Ernennung eines NSDAP-Vorsitzenden zum Reichskanzler, dann sich automatisch wiederholen muss. Deswegen ist eben wichtig, die Grundwerte der Demokratie und für das Grundgesetz zu streiten, statt weiterer Radikalisierung auch Raum zu geben.
Herr Matuschek, wie stark ist die AfD tatsächlich in der Bevölkerung verankert? Haben Sie da Erkenntnisse in Ihren Umfragen gewinnen können? Weil Sie untersuchen das ja seit vielen, vielen Jahren und glaube, haben da gute Daten zu.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, der uns nochmal auf den Aspekt zurückbringt, der von Herrn Reitzenstein eben angesprochen wurde. Ich glaube, man kann die AfD oder ihre Stärke ja nicht denken ohne die Stärke der anderen Parteien und der Wahlberechtigten insgesamt, die man sich ja betrachten muss. Was wir immer gern machen, ist bei Umfragen eben genau wie auch bei Wahlergebnissen nicht nur auf die Anteile bei den abgegebenen Stimmen zu schauen, sondern auch mal auf die Substanz zu schauen. Also wie viel Prozent gewinnt eigentlich eine Partei oder ein Wählerlager auf Basis der Wahlberechtigten. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist es in der Tat so, dass man immer noch konstatieren muss, dass die AfD wirklich nach wie vor eine Minderheit repräsentiert. Das muss man, glaube ich, auch immer betonen. Also wir haben selbst in den drei Bundesländern, in denen in diesem Herbst Landtagswahlen sind, Thüringen, Sachsen und Brandenburg, zusammengenommen machen die AfD-Wähler unter den Wahlberechtigten einen Anteil von 23% aus. So, das ist eine Menge. Überzeichnet natürlich in den Umfragen insofern, als wir natürlich das auf Basis der Wahlwilligen, wie auch am Wahltag dann prozentuieren, dann sind es dann über 30%. Aber das heißt natürlich, wir haben viel mehr Nicht-AfD-Anhänger, als das sich dann auch häufig am Wahltag widerspiegelt. Das Problem ist, wir haben in den drei Ländern, um die es jetzt geht, im Herbst, 42% im Moment, die einer der anderen Parteien ihre Stimme geben würden, also den demokratischen Parteien, wenn man so will. Und es gibt 35%, die gar nicht zur Wahl gehen. So, und das Problem die AfD kann eigentlich gar nicht losgelöst von diesen anderen 80% betrachtet werden. Denn wir haben ja bei vielen Wahlen gesehen, wo die AfD dann eben nicht vorne lag, auch vor 5 Jahren bei den Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen, dass es den etablierten Parteien, respektive der CDU in Sachsen oder der SPD in Brandenburg gelungen ist, eine massive Wählermobilisierung ihrer eigenen Anhänger, die sie bei der letzten Bundestagswahl noch gewählt hatten, sogar noch mal zu übertreffen und dadurch es gelungen ist, die AfD sozusagen noch in den Schach zu halten. So, das heißt, es kommt also auch immer darauf an, wenn man danach fragt, Gefahr für die Demokratie, was passiert eigentlich mit den anderen? Lassen sich die Wähler der anderen Parteien mobilisieren? Tun die anderen Parteien denn genug? Und was ist eigentlich mit den Nichtwählern, die ja dezidiert unzufrieden sind in ihrer Mehrheit mit dem, was im Land passiert, aber die sich bewusst dafür entschieden haben, nicht rechts zu wählen? So, wenn die aber der Wahl fernbleiben, kann es natürlich dazu kommen, auch in Thüringen, dass die AfD in deutlichem Abstand vorne liegt und bei unklaren Mehrheitsverhältnissen dann doch die Möglichkeit besteht, dass sie in die Regierung kommen. Also ich glaube, das muss man immer mit bedenken. Also unterm Strich, die AfD ist nach wie vor eine Minderheit, auch im Osten, mit der eine Mehrheit nichts zu tun haben will. Aber die Mehrheit muss natürlich auch sich dann entsprechend an der Wahlurne entsprechend verhalten. Und die Parteien müssen auch alles dafür tun, dass sie das tun.
Herr Matuschek, sind das denn, können Sie sagen, wie viele Protestwähler sich darunter befinden und wie viele überzeugte AfD-Anhänger es gibt? Weil wir wissen das ja von anderen Parteien, die gründen Ortsvereine, die sind in den Dörfern verankert, in den Städten, bilden Parteistrukturen. Wie ist da die AfD aufgestellt?
Also wenn man im Moment von den AfD-Wählern oder den derzeitigen Wählern, also die im Moment sagen, sie würden diese Partei wählen, spricht, muss man eigentlich von zwei Lagern sprechen. Das heißt, die einen, die nennen wir immer die Stammanhängerschaft, die sie auch bei der letzten Bundestagswahl gewählt hat, die sie auch davor schon gewählt hat. Das ist sozusagen der harte Kern der Stammwähler, die auch in sich ideologisch sehr, sehr homogen sind. Also das können Sie an allen Sachfragen sehen. Die lehnen die Institutionen mehrheitlich ab. Die misstrauen den Medien. Die sind für einen EU-Austritt. Die sind für Trump. Die sind für Putin. Also das ist ein geschlossenes Weltbild. Die andere Gruppe sind im Grunde die 10% plus, die im letzten Jahr zur AfD neu dazugekommen sind. Und da muss man in der Tat sagen, die sind auch in ihrer Selbstverortung nicht in der Mitte. Wir fragen ja auch mal nach der Selbstverortung auf der Rechts-Links-Achse in unseren Umfragen. Die sind nun auch nicht links oder mittig, aber die sind auch eher rechts, aber die sind nicht so rechts wie die bisherigen AfD-Anhänger. Das heißt, das sind zu großen Teilen auch mittlerweile Menschen, die bei der letzten Bundestagswahl noch die SPD gewählt haben, die FDP gewählt haben, die Grünen weniger, aber auch die Union noch gewählt haben oder gar nicht gewählt haben. So, und diese Gruppe, die unterscheiden sich durchaus von den AfD, von den Wählern, die die AfD auch vorher schon gewählt haben. So, und das heißt, positiv gewendet ist das sicherlich eine Gruppe, von der wir noch im Moment noch nicht wissen, wie viele davon dann auch langfristig vielleicht bei der AfD hängen bleiben und wie viele noch zurückgewinnbar sind wieder. Aber wir gehen schon davon aus, da die uns ja mehrheitlich sagen, die sagen wir mal, die Alt-AfD-Wähler, die sagen uns mehrheitlich, mich könnte nichts davon abbringen, die AfD zu wählen. Ich würde die immer wählen, ist egal, was da passiert politisch. Bei den Neuwählern ist es so, dass da durchaus eine Mehrheit uns ja sagt, ich wähle die nicht, weil ich überzeugt bin von deren Position, sondern einfach aus Unmut über die Politik, insbesondere der Ampelkoalition in Berlin. Das muss man ganz klar sagen. Zufriedenheit mit den Landesverhältnissen ist teilweise nicht ganz so schlecht, auch mit den drei Bundesländern im Osten wie mit der Bundesregierung. Also das ist wirklich auch auf Bundesebene der Haupttreiber gewesen für diesen Zulauf zur AfD im letzten Jahr. Da kann man wirklich davon sprechen, dass da doch ein erklecklicher Anteil aus Protest zur AfD geht. Aber der andere Teil, der sie schon früher gewählt hat, der ist, fürchte ich, kaum zurückzugewinnen.
Also der Frust über die Ampel ist so groß, dass teilweise dadurch der Aufschwung der AfD in den Umfragen sich erklärt.
Absolut, absolut. Denn das, wie gesagt, das ist ja das das Merkenswerte gewesen und das ganze letzte Jahr, und wir beobachten das ja jede Woche, da wir ja jede Woche 2.500 Wahlberechtigte fragen für unser RTL TV Trendbarometer, das ist da wirklich dieser tiefsitzende Unmut ist über verschiedene Entwicklungen, von denen man sich nicht mitgenommen fühlt, aber die dazu geführt haben, dass tatsächlich wirklich auch ein Drittel dieser neuen AfD-Wähler, die im letzten Jahr erst zur AfD gekommen sind, kommen von frühere Ampelwähler. Das ist ja doch bemerkenswert. Das ist halt, ja. Sie kommen nicht nur von der Union, nicht nur von anderen rechten Parteien noch, sondern die kommen mittlerweile auch aus diesem Lager.
Herr Dr. Reitzenstein, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, vielen Dank. Herr Matuschek hat gerade auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, der auch eine deutliche Unterscheidung zu Weimarer Verhältnissen offenbart. Die Weimarer Verfassung war für ihre Zeit sehr fortschrittlich. Das wesentliche Manko war, es gab bei einer Mehrheit der Bevölkerung keinen Verfassungskonsens. Diejenigen, die heute gegen die Politik der Ampel demonstrieren, die gegen etwas sind, auf der am rechten Rand, gegen Europa, gegen Ukraine-Krieg etc., die lehnen Dinge ab. Aber die Institutionen, die verfassungsmäßige Ordnung, wird eher selten in Frage gestellt. Es ist eher der Inhalt, der bei vielen Wählern zur Verunsicherung führt. Und gleichzeitig ist ein weiterer wesentlicher Unterschied, alle Parteien im Reichstag der Weimarer Republik haben die Republik als ein Provisorium angesehen nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, nach Zusammenbruch der Monarchie. Nach diesem Provisorium sollte irgendetwas anderes kommen. Ich kann nicht sehen, dass die Mehrheit der Parteien im Deutschen Bundestag die verfassungsmäßige Ordnung, die Bundesrepublik, die Institutionen als Provisorium empfindet oder nicht einen Verfassungskonsens pflegt.
Michael, du hast das ja in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren ja auch hautnah erlebt. Gibt es denn nicht dort auch einen großen Verdruss über die Institutionen, die staatlichen, auch Kirche, Medien etc.? Gibt es da nicht einen riesigen Glaubwürdigkeitsverlust? Ist das vielleicht auch eine Erklärung, warum die AfD so stark ist?
Ich wollte eigentlich Herrn Budagi jetzt nicht überstimmen, hat er sich auch gemeldet, aber wenn ich jetzt dran bin, bleibe ich dabei.
Machen Sie erst
nicht. Zwei Dinge. Also ich würde es nicht als Verlust bezeichnen, Vertrauensverlust, sondern ich würde es bezeichnen als noch nie dagewesenes Zutrauen. Ich gebe an Dr. Reitzenstein recht, sozusagen der Verfassungskonsens wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt, aber es gibt schon anhaltend das Gefühl, zumindest in den Kreisen, die sich engagieren, dass der ehrenwerte Versuch nach dem Mauerfall an einem runden Tisch über eine neue gesamtdeutsche Verfassung nachzudenken und sozusagen von dem Status Grundgesetz wegzukommen zu einer gemeinschaftlich verabredeten Verfassung, dass der damals abgebrochen wurde. Was mir wirklich Sorgen macht, also ich habe gar nichts dagegen einzuwenden, was die Herren bislang gesagt haben, aber eines macht mir wirklich seit vielen Jahren Sorgen, lange bevor es die AfD gab, nämlich in der von Wilhelm Heidmeier seinerzeit angestoßenen Längsschnittstudie, die alle 2 Jahre erneuert wird, sehen wir seit über 20 Jahren gleichbleibend Zustimmung bei etwa einem Viertel bis einem Drittel der Befragten zu rechten, völkischen, biologistischen Narrativen. Was ich damit sagen will, es gibt einen gewissen Grundresonanzboden, der immer da war, sich nur früher nicht so öffentlich entäußert hat. Und das macht mir die eigentliche Sorge, dass so Grundkonstanten, die zu unserem vermeintlichen gemeinsamen Wertekanon gehören, in einem wesentlichen Teil, nämlich grob gesagt in einem Drittel der Gesellschaft, so konsensual offenbar nicht sind. Und ich fände, das müsste in einem öffentlichen Diskurs ausgetragen werden. Und wenn da jetzt noch hinzukommt, dass es ohnehin im Osten Deutschlands seit vielen Jahren inzwischen auch empirisch belegt Repräsentationslücken gibt, ja, in den sogenannten gesellschaftlichen Eliten, von den Hochschulen über die Universitäten bis hin zur Bundeswehr. Nennen Sie mir mal einen General der Bundeswehr, der eine ostdeutsche Sozialisation hat. Sie werden keinen finden. Eliten rekrutieren sich aus Eliten. Das heißt, da wo sozusagen in den Nachwendejahren Strukturen neu besetzt wurden, die von vielen als Überformung angesehen wurden. Diese Strukturen rekrutieren sich aus sich selbst. Das sind in der Regel nicht mit ostdeutscher Sozialisation versehen und. Also dieses Gefühl des nicht gesehen, nicht gehört werdens, dieses wabernde, vielleicht doch gar nicht so einverstanden sein mit dem multikulturellen Grundkonsens der alten Bundesrepublik, das entäußert sich in meinen Augen jetzt in der Sympathie, in der Anhängerschaft zur AfD, weil es anderes Ventil nicht gefunden hat.
Leser hatten danach gefragt, nach dieser ostdeutschen Perspektive. Ich glaube, das ist das hast du sehr gut beantwortet, Michael, mit deiner Analyse. Ja, Bodari, die AfD ist natürlich nicht nur ein ostdeutsches Phänomen. Sie kommen ja aus Westdeutschland, haben einen deutsch-iranischen Hintergrund, sind sozusagen Migrantenkind, ne, im weitesten Sinne. Warum engagieren sich im Westen dann die Menschen bei der AfD? Was ist da die Hauptmotivation?
Naja, ich habe das ja schon mal angeschnitten. Also letztendlich, wenn sich so eine Gesellschaft in Teilen auflöst, und das haben wir in so Ruhrgebietstädten wie Gelsenkirchen oder Duisburg, wo es eine Bevölkerungsstruktur gibt. Wir haben eine alternde Bevölkerung, wir haben viel Zuwanderung. Und der Grundkonsens, der vorher da war, der kulturelle Grundkonsens, der löst sich auf. Wie man das dann umschreiben will, das überlasse ich immer jedem selbst. Aber das führt dazu, dass es dann eben zu Zuständen kommt. Wir hatten jetzt das Beispiel an der Neusser Schule, wo dann Schüler versucht haben, die Scharia einzuführen. Das sind Zustände, die darf man nicht tolerieren. Also eine Demokratie darf ja nicht nur nach Recht, muss ja nicht nur nach rechts wehrhaft sein. Sie muss ja gegen jede Art von Extremismus vorgehen können. Und wenn man aus, sage ich mal, falsch verstandener Toleranz Menschen toleriert, die unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat ablehnen, dann ist das genauso falsch wie der AfD zuzujubeln. Ne? Und ich habe zum Beispiel eine türkische Arbeitskollegin, die traut sich kaum noch Bahn zu fahren, weil sie wird immer angesprochen darauf, dass sie sozusagen sich nicht genug verdecken würde. Also und das kommt dann von meistens von Personen mit eindeutigem Hintergrund und sie ist ja selber türkisch, aber sie wird dann halt von so Menschen angesprochen, weil die der Meinung sind, die dürfte mit dem Hintergrund nicht offene Kleidung tragen. Und so ein sozialer Druck, also wenn sich die Bevölkerung auflöst und es entsteht quasi auf angepasste Menschen mit Migrationshintergrund sozialer Druck, dass die sozusagen sich jetzt nicht mehr anpassen sollen. Also dann haben wir eine ganz falsche Entwicklung. Und ich glaube, das wird sehr, sehr unterschätzt. Wie gesagt, ich kann nur jedem raten. Wir hatten in Essen die Beispiele. Der Oberbürgermeister hat jetzt erst vor Islamismus gewarnt an seiner Stadt. Also wir haben da eine sehr, sehr große Problematik und die schwappt die auch über. Wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, was Migrationspolitik überhaupt für unsere Gesellschaft bedeutet. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht auch mal eingestehen, dass das, was 2015 passiert ist, ein Fehler war. Und dass die AfD massiv gepusht hat, überhaupt erst Rechtsextremismus wieder salonfähig gemacht hat und dass sie vielleicht kritisch reflektiert über das Thema reden und nicht ideologisiert und sagen, Menschen, ohne die Menschen direkt mit einzuklammern, sondern wirklich über das Thema zu sagen, wo sind die Grenzen von Migration, was kann unsere Gesellschaft überhaupt aushalten, und wie schützen wir sozusagen den Leitkulturgedanke, den wir ja teilweise auch programmiert haben.
Herr Dr. Reitzenstein.
Vielen Dank. Eine Ergänzung möchte ich da noch anfügen. Ein Reflex im demokratischen Diskurs sehe ich seit einiger Zeit sehr deutlich. Bestimmte Themen werden nicht angesprochen. Der Diskurs wird vermieden. Mit der Begründung, das ist ja Wasser auf die Mühlen der AfD. Und nach meiner Beobachtung sind viele Wähler, die überzeugte Demokraten sind, die für die Werte der Demokratie auch jederzeit auf die Straße gehen würden, einfach tief enttäuscht davon, dass Dinge aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Ich glaube, dass wer heute in der Politik Verantwortung trägt, einfach eine Fehlerkultur pflegen muss, aber auch eine Verantwortung oder anders ausgedrückt, man muss aushalten, dass irgendjemand von der AfD sich dann hinstellt nach einer Kurskorrektur und sagt, das haben wir doch schon immer gefordert. Und wer das nicht aushält, muss sich überlegen, ob er für hohe Ämter geeignet ist.
Michael?
Würde ich auch nicht nur ergänzen, sondern fast zuspitzen, weil Herr Matuschek hat es ja vorhin auch schon angesprochen. Also ne, viele, die bisher sich eher mittig bis links der Mitte verortet hatten und FDP und CDU galt schon als rechts in Teilen. Diese Debatte über nicht ausgesprochene Probleme oder Phänomene, die ist ja nicht neu, die gibt's nicht erst seit 2015. Seitdem hat sozusagen massiv zugenommen, unstrittig. Aber ich kann mich entsinnen, als junger Korrespondent hier im Landtag in Schwerin gab es auch schon Debatten, so in der Folge von Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Was viele nicht wissen, es gab ja auch davor schon Brandanschläge. Aber wenn danach, gab es einen CDU-Abgeordneten, da muss ich mich selbst auch kritisieren, weil ich selbst mit dazu beigetragen habe, sobald der zugespitzte Thesen im Landtag in den Raum gestellt hat, nach dem Motto, wir dürfen doch nicht ignorieren, dass es Ausländerkriminalität gibt. Wir dürfen doch nicht ignorieren, dass da in bestimmten Stadtvierteln Messerstecher rumlaufen. Wir müssen doch verhindern, dass es hier Parallelgesellschaften gibt. Natürlich war ich einer der Ersten, der damals kommentiert hat, wie kann der so verallgemeinern in einem Bundesland, was den geringsten Ausländeranteil der Republik hat, was redet der hier herbei? Aber ich musste auch lernen, dass es natürlich Stadtbezirke in Berlin gab oder in Hamburg oder dass es ganze Stadtteile gab, in Düsseldorf beispielsweise, wo ja schon der eindeutig Deutschsozialisierte eher die Ausnahme darstellt. Und sozusagen jede Kritik immer gleich weg zu agitieren, sag ich mal, also gar nicht zu einer Debatte zuzulassen, führt dazu, dass Menschen sagen, die machen doch eh, was sie wollen, die hören uns gar nicht.
Das ist ein ganz interessanter...
Das ist eine große Gefahr, sozusagen bestimmte Themen aus dem Diskurs auszuklammern und immer also schon das leicht rechts der Mitte zu diffamieren als nicht zulässig. Das hat mir dazu beigetragen, dass selbst in meinem großen Netzwerk, beispielsweise aus ehemaligen Beamten von Sicherheitsbehörden und so weiter, über die letzten Jahre ein derartiger Unmut gewachsen ist über den Umgang mit solchen Phänomenen, dass die sich sichtlich auch entfernt haben vom Grundkonsens.
Benutzen wir denn auch immer die richtigen Begrifflichkeiten? Oft wird ja auch den Medien vorgeworfen, sie würden die Nazi-Keule schwingen. Ja. Herr Dr. Reitzenstein, ich glaube, Sie sehen auch manche Vergleiche sehr kritisch als Historiker.
Wenn der Schwert so oft geschwungen wird, des Nazi-Vergleichs, dann ist es auch bald stumpf. Es gibt nach meinem Dafürhalten, meiner Einschätzung, ich höre das von anderen Historikern, Herr Matuschek wird genauere Zahlen haben, seit 1949 ein bestimmtes rechtsradikales Wählerpotenzial. Und in diesem Wählerpotenzial gibt es Apologeten der NSDAP, die Ideologien, die den Nationalsozialismus getragen haben, einfach großartig finden. Da mag es mal mehr von geben und mal weniger geben. Aber wir wissen heute sehr genau, welche Ideologien das waren und das sind. Die völkischen Ideologien gehören sicherlich dazu, zweifelsfrei. Aber das 1:1 deckungsgleich zu sehen, halte ich für falsch. Das ist nicht deckungsgleich 1:1. Das ist die AfD ist keine Wiedergängerpartei der NSDAP. Einige ihrer Exponenten haben, wie gesagt, ähnliche Ideologien, die sie durchblicken lassen. Was ich aber neben dem schnell stumpfen Schwert des Nazi-Vergleichs elementar sehe, der Nationalsozialismus hat die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte hervorgebracht. Und nur weil jemand etwas Unangepasstes sagt, ihn gleich als Nazi zu diffamieren, halte ich für problematisch, gerade im Hinblick auf 6 Millionen ermordete Juden, auf ermordete Homosexuelle, auf ermordete Sinti und Roma. Ich finde, da passen die Proportionen nicht mehr. Für mich ist das in Teilen so übertrieben, dass es eine Verharmlosung des Nationalsozialismus am Ende ergibt. Und das wäre falsch. Ich glaube, Differenziertheit, sowohl in der ideologischen Betrachtung als auch in der politischen Auseinandersetzung, sollte zum Grundkonsens jeden demokratischen Diskurses gehören.
Wenn man schaut, wie sich die AfD in den Umfragen entwickelt, die Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen stehen an im September, da gibt es ja durchaus die realistische Möglichkeit, dass die 30+X% holen. Wie könnte denn die Gesellschaft und andere politische Gruppen diesen Aufschwung der AfD tatsächlich verhindern? Was ist da die richtige Strategie? Herr Matuschek, haben Sie eventuell in Ihren Daten auch Hinweise dazu? Beispielsweise führen die Demonstrationen derzeit zu einem Abebben der Sympathien für die AfD etwa? Oder gibt es diesen Märtyrereffekt?
Also was wir in der letzten Woche gesehen haben, ist, dass zum ersten Mal seit Oktober des letzten Jahres die AfD mal wieder auf die 20% gefallen ist, muss man sagen, oder zurückgegangen ist, leicht um 2 Punkte. Da waren die Demonstrationen aber noch nicht wahrnehmbar in dem Ausmaß. Aber das dürfte sicherlich auch eine Folge dieser Diskussion über dieses Treffen in Potsdam gewesen sein. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass der Anteil der Nichtwähler und der Unentschlossenen zurückgegangen ist. Das heißt, das können wir noch nicht sagen, müssen wir abwarten, diese und die nächsten Wochen, ob sich das verstetigt, dieser leichte Delle der AfD im Moment, ob sich da was tut. Was wir sehen, ist, dass die Gesellschaft offenbar, das zeigen ja auch die Zahlen, irgendwo einmal doch aufgerüttelt wurde, nochmal durch dieses Ereignis. Wenn Sie fragen, Herr Klaasen, der richtige Umgang, die richtige Strategie, das ist, glaube ich, ein eigenes Thema für einen eigenen Talk. Könnte man lange darüber reden, auch wie die AfD stark geworden ist. Und da haben die Medien sicherlich auch nicht auch einen gewissen Anteil dran. Gibt es auch Erfahrungen aus anderen Ländern, Trump, die Brexit-Anhänger in Großbritannien etc. Wann wurde jemand irgendwo eingeladen? Wann wurde er sozusagen geadelt durch gewisse Formate und so weiter? Aber ich meine, wir müssen gar nicht unbedingt nur auf die Umfragen schauen, sondern man sieht ja auch, gibt ja Erfahrungen von erfolgreichen Landtagswahlkämpfen. Wie gesagt, ich habe die Beispiele genannt, 2019 Brandenburg und Sachsen, gab es ja auch zum Teil Zahlen, die wir nie so ganz geglaubt hatten, aber die AfD zum Teil ja auch vorne sahen. In jedem Fall aber ein sehr, sehr enges Rennen vorausgesehen haben in Sachsen. Und da hat sich doch eins gezeigt, das gilt im Übrigen auch für die Bundestagswahl in Sachsen. Wenn Sie sich mal anschauen, die Wahlkreise, wo CDU-Kandidaten quasi versucht haben, sich der AfD inhaltlich anzunähern. Ich meine jetzt nicht, dass man Probleme anspricht, die da sind, sondern sich in Ton, Stil und Inhalt auch den Positionen angenähert hat, der Gegenkandidaten von der AfD. Die haben alle ihre Wahlkreise verloren. Alle. Und die wenigen oder bei der Landtagswahl waren es deutlich mehr CDU-Direktabgeordneten, die einen klaren Kurs gegen die AfD gefahren haben, die sie abgegrenzt haben und gesagt haben, wir müssen alles Mögliche tun, müssen die Probleme angehen, aber wir müssen das anders tun, als die AfD das tut. Und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die haben ihre Wahlkreise gehalten. So. Und das, und allein diese Mobilisierung auch zugunsten der jeweiligen Regierungspartei, ob in Brandenburg unter Woidke oder unter Kretschmer in Sachsen, der doch relativ spät auch die Kurve da bekommen hat in seinem Stil und seinem Diskurs, auf seine ganz eigene Art, zeigen, dass, wie man das machen kann. Und ich glaube, Thüringen ist durchaus ein Fall, der zeigt, wie man es, wenn man an die CDU denkt, es nicht machen sollte.
Herr Dr. Reitzenstein, haben Sie als Historiker Ideen?
Inwiefern?
Inwieweit man sozusagen, wie man mit der AfD jetzt umgehen soll?
Ja, letztlich den demokratischen Diskurs pflegen, Dinge ansprechen. Und ich würde Herrn Seidel in einer Wortwahl von vorhin auch widersprechen wollen. Es geht nicht so sehr darum, etwas zu kritisieren oder zu diffamieren. Es geht darum, alles offen anzusprechen, ergebnisoffen anzusprechen. Und nur weil jemand eine Position hat, eine Idee einbringt, ein Konzept vorstellt, das nicht direkt wegzuschieben, sondern die Möglichkeit, viel offenere Diskursräume wieder zu schaffen und einfach Dinge anzusprechen, ohne dieses Damoklesschwert von, wenn wir darüber ja sprechen, das wäre ja Wasser auf die Mühlen von. Ich glaube, das würde Handlungsfähigkeit der Politik deutlich unterstreichen. Das würde auch wieder Vertrauen seitens der Wähler zurückgewinnen. Und auf der anderen Seite ist die Politik gut beraten, den Bürger wieder mehr zu vertrauen. Immer mehr Vorschriften, immer mehr betreutes Fühlen, betreutes Denken. Ich glaube, viele sind von der Politik an sich enttäuscht und wählen dann nicht. Und wie wir eben von Herrn Matuschek gelernt haben, selbst wenn man da nicht wählt, kann es der AfD durchaus von Nutzen sein. Und diese Nichtwähler zurückzugewinnen, ist sicherlich eine wichtige Aufgabe für die gegenwärtig aktiven Parteien.
Michael, würdest du einen konfrontativen Kurs empfehlen für die etablierten Parteien oder sagen, man muss den Diskurs, die politische Auseinandersetzung mit der AfD suchen?
Ich glaube, am Ende macht es die Mischung. Insofern sehe ich gar keinen großen Widerspruch zwischen Herrn Reitzenstein und mir, sondern meine Logik ist immer zu sagen, wenn jemand ein geschlossenes Weltbild hat, ja, wenn jemand grundsätzlich verschwörungstheoretisch unterwegs ist, bis hin jetzt zur Diffamierung dieser Korrektivrecherche als linken organisierten Aktivismus und so weiter, so jemanden kriege ich nicht überzeugt vom Gegenteil. Aber alle, die uns noch erreichbar scheinen, Professor Patzelt aus Dresden hat das mal so formuliert, da muss man den kommunikativen Nahkampf wagen. Und wenn ich eins erlebt habe, schon nach dem ersten kleinen Höhenflug der AfD, war die Reaktion in den Ländern, die ich so im Blick habe, immer ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Wir haben zwar die richtige Politik, aber wir haben sie zu schlecht kommuniziert. Ja, und dann war die Folge, man hat seine Social-Media-Stäbe ausgebaut, exponentiell und so weiter. Und jetzt stellen wir fest, trotz massiv aufgewerteter Kommunikation sagt jetzt sogar ein Drittel, das ist nicht die richtige Politik. Also was ich im Grunde erwarte von der Politik, ich habe ja kein alternatives Politikkonzept, müsste ich eine eigene Partei aufmachen. Aber was ich erwarte ist, das, was eine offene Gesellschaft, eine Demokratie ausmacht, nämlich Selbstkorrekturfähigkeit. Ne? Sich selbst mal in Frage stellen können, haben wir uns vielleicht tatsächlich in gewissen Dingen verirrt? Haben wir es überzogen? Haben wir zu sehr Erziehung versucht, als die Bürger ernst zu nehmen und deren Probleme auch ernst zu nehmen? Und diese Veränderung, Verhaltensveränderung wünschte ich mir. Und dazu passt eben nicht, muss man ja auch, finde ich, genauer darauf achten. Ich finde es toll, wenn Menschen jetzt massenhaft auf die Straße gehen und artikulieren, das, was diese AfD da will in ihrer heutigen Verfasstheit, das wollen wir nicht. Wenn aber am Rande solcher Demonstrationen einerseits Schilder hochgehalten werden, Hass ist keine Meinung, und andererseits vom Podium solcher Demonstrationen, wie neulich hier in Schwerin skandiert wird, ganz Schwerin hasst die AfD als Sprechchor, dann geht das für mich nicht zusammen, weil dann schließe ich schon wieder Leute, die vielleicht nur schwankend sind und sich jetzt sozusagen in einer Umfrage vielleicht zugunsten der AfD geäußert haben, aus vom Diskurs und treibe sie erst recht in deren Arme, weil sie sagen, seht ihr, die haben es immer noch nicht begriffen, wir müssen hier auf der Straße zeigen, wir machen das nicht mehr mit. Also Selbstkorrekturfähigkeit, Diskurs führen und zwar einen offenen und nicht einen agitatorischen. Also wir müssen die Leute nicht jedes Mal überzeugen wollen von meiner Meinung, sondern ich muss ja zumindest voraussetzen, dass der andere mit seinem Argument zumindest auch recht haben könnte. Solange es keine Verschwörungstheorie ist und keine völkische Ideologie oder biologistische Ideologie oder was auch immer. Und da stelle ich zuweilen fest, dass es viele Menschen, selbst wenn man sie darauf hinweist, ja, dass diese homogene deutsche Volkskörper biodeutsch sein und so, interessiert mich gar nicht, will ich gar nicht drüber reden. Es geht am Ende um dieses Establishment, von dem man sich selbst nicht mehr wahrgenommen, nicht ernst genommen, nicht mitgenommen fühlt. Also Selbstkultur und offener Diskurs.
Herr Bodari, AfD-Verbot, die großen Demonstrationen, vieles ist in Bewegung. Glauben Sie, damit kann man die AfD tatsächlich stoppen? Oder wird sie sogar möglicherweise dadurch noch gestärkt durch diese Debatte?
Die AfD stoppt man, indem man die Probleme angeht, die unser Land hat. Und wenn man sich auf die Problemlösung konzentriert und sich eingesteht, wo man Fehler macht, und da sind wir im Moment sehr weit von entfernt, dann gehen die Prozentpunkte auch wieder runter. Wenn man glaubt, man kann die AfD verbieten und dann ist das Problem gelöst, dann treibt man sozusagen radikale Meinungen auch in Gefilde, wo ich sie gar nicht haben möchte. Weil ich glaube, dass da durchaus ein Minderheitspotenzial auch gewalttätig ist. Ich möchte eigentlich nicht, dass sich das in den Untergrund kanalisiert, sondern ich will den offenen Diskurs und Problemlösungsstrategien und dann verschwindet das Problem AfD. Auch wenn man das weiterhin nicht tut, werden die weiterhin steigen.
Die letzte Frage kommt von einem Leser aus Niedersachsen. Sein Nachbar sagt, Russland sei genauso demokratisch wie Deutschland. AfD-Wähler seien keine Nazis. In der BRD würde er genauso benachteiligt werden wie in Kasachstan. Es fällt mir schwer, mit ihm zu reden. Was empfehlen die Diskussionsteilnehmer? Ich glaube, jeder hat so einen Nachbarn in den letzten Monaten oder Jahren erlebt. Wie soll man damit umgehen, Herr Bodari? Aus dem Weg gehen oder auf ihn zugehen, mal einen Kaffee trinken oder was würden Sie empfehlen?
Also sofern es möglich ist, immer eine Debatte führen. Debatten aus dem Weg zu gehen ist für mich immer ein Zeichen von Schwäche. Und das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich kann meinen Standpunkt deutlich machen und wenn die Person dann immer noch nicht oder einen anderen Standpunkt vertritt, dann vertritt sie den halt, dann kann ich es gerne in ihren Verwenden tun, dann ist das so und solange das sozusagen nicht strafrechtlich relevant ist oder die Person damit Menschen in meinem Umfeld in irgendeiner Form abwertet oder sonstige Dinge, ist das immer noch ihre Meinung und auch Verrückte muss eine Demokratie ertragen und ich glaube, das müssen wir auch wieder lernen.
Michael, wie würdest du mit so einem Nachbarn umgehen?
Kann ich kaum was hinzufügen. Also ja, natürlich würde ich versuchen, gegen zu argumentieren. Und ja, wir haben, auch wir Medien haben da übrigens in der Vergangenheit in Bezug auf Russland und also in Vorkriegszeiten vieles falsch gemacht. Da sind auch viele Schlagworte unterwegs gewesen. Aber solchen Nachbarn, ich habe auch davon einige, versuche ich sozusagen vom Gegenteil zu überzeugen. Und wie Herr Bodari sagt, wenn man merkt, nee, die bleiben bei ihrem Narrativ, da kommst du nicht gegen an, dann muss man sagen, ja, okay, es ist deine Meinung richtig gehackt.
Herr Dr. Reitzenstein, was haben Sie für Erfahrungen gesammelt?
Nicht unbedingt Erfahrungen, aber wenn ich so einen Nachbarn hätte, dann wäre das Erste, weil nichts stärker ist als Fakten, dass ich ihm das Internet abklemme, denn wer so radikal ist, so etwas von sich zu geben, der steckt offensichtlich in den Bubbles irgendwelche Algorithmen fest, die sicherlich auch eine Gefahr für die Demokratie sind. Und anschließend würde ich ihn mit Fakten konfrontieren und wenn dann jemand radikal fordert, dass die Probleme gelöst seien und die Demokratie wieder prima ist, wenn man nur die AfD verbietet, dann kann man darauf hinweisen, dass auch die NSDAP verboten wurde, neu gegründet wurde. Die Wähler sind dann irgendwo anders hingelaufen, die Parteimitglieder auch nicht. Und auf der anderen Seite, wer einen gegenteiligen Standpunkt hat, auch dem kann man Fakten präsentieren, die kann man überprüfbar machen. Das ist das wunderbare Werkzeug der Historiker, die Quellenkritik, kann Dinge einordnen. Und meistens funktioniert es mit Fakten durchaus, dass das Denken die Richtung ändert. Oder zumindest die Offenheit dafür da ist, den eigenen Standpunkt noch einmal zu überdenken.
Herr Matuschek, was würden Sie einem Nachbarn empfehlen? Auf ihn zugehen?
Ich wünschte, Herr Reitzenstein er hätte recht. Ich bin da etwas skeptischer. Also wenn man es nochmal auf die Wähler wendet, ich glaube, mit jedem, der für so einen Diskurs offen ist, und das ist ja die Voraussetzung, und auch Argumenten zu Fakten zugänglich ist, sollte man das selbstverständlich immer versuchen. Ich fürchte aber, dass gerade auch die letzten Jahre, auch die Corona-Zeit uns dann doch teilweise eines Besseren belehrt hat, dass es dann doch auch, wie Sie sagen, gerade in diesen Bubbles, Gruppen gibt, wo man sagt, da wird man vermutlich leider schwerlich gegen ankommen mit Fakten und Argumenten. Aber wo immer das möglich ist, sollte man es versuchen.
Ja, lieber Michael, lieber Herr Dr. Reitzenstein, Herr Bodari, lieber Herr Matuschek, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die engagierte Debatte, die, finde ich, sehr interessante Aspekte herausgearbeitet hat. Machen Sie es gut. Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.